Brüder und Schwestern im Herrn, unsere Gemeinde und Pfarrpatrozinium Petrus in Ketten hat allein seinen Grund in diesem Bericht, den wir in der ersten Lesung gehört haben. Das ist der einzige Bericht in dem Neuen Testament, der von der Gefangenschaft des Petrus und seiner wunderbaren Befreiung berichtet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das klingt zunächst einmal wie ein hochspannender Kriminalroman, wenn man das so hört. Diese Fesselung des Oberhauptes der Kirche Jesu Christi, der katholischen Kirche, und seiner wunderbaren Befreiung durch den Engel Gottes, ohne dass die Gefangenenwärter da etwas überhaupt bemerkt hätten. Das geschieht alles in der Diskretion und in der Stille. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche ist zu allen Zeiten verfolgt worden. Denn die Kirche ist der mystische Leib Jesu Christi. So wie der Herr selbst zu seinen Lebzeiten in seinem irdischen, natürlichen Leib verfolgt und schließlich getötet wurde am Kreuz, so wird dann auch sein mystischer Leib, die Kirche, deren Glieder wir durch die Taufe geworden sind, auch verfolgt werden. Die Verfolgung des Herrn zu seinen Lebzeiten wird praktisch mit seinem Tod, mit seiner Auferstehung in der Sendung des Heiligen Geistes nahtlos durch die Welt fortgesetzt. Warum eigentlich? Ganz einfach deswegen, weil die Botschaft Gottes, die Botschaft Jesu Christi, der Welt und ihrer Mentalität und ihrer Bewusstsein und ihrer ganzen Denkungsart total entgegengesetzt ist. Für die Welt gilt Macht und Herrschaft und Einfluss und Reichtum, das heißt alles, was irgendwo dem Ego dient, sozusagen für die Maxime. Und das können wir, glaube ich, auch für unsere Zeit so sagen. Wer die Macht hat und wer den Einfluss hat, schafft erstmal sozusagen in die eigene Tasche oder, wenn Sie so wollen, überhaupt für die eigene Person. Der Einfluss und die Macht des Einzelnen kann überhaupt nicht groß sein, wenn er nur die Möglichkeit hat, zu dieser Macht und zu diesem Einfluss eben zu gelangen. Dem ist die Gesinnung des Herrn, die auch immer die Gesinnung seines mystischen Leibes der Kirche sein muss, diametral entgegengesetzt. Es geht nicht um das Ego. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, um Macht über die Menschen auszuüben, sondern um zu dienen, ihnen sozusagen das Heil anzubieten, aber nicht im Sinne eines nur irdischen Wohlergehens, sondern das ewige Heil. Denn der Mensch wird nie mehr aufhören zu existieren. Wer einmal im Mutterschoß empfangen und gezeugt und empfangen ist, hört nie mehr auf zu existieren. Ich kann es deutlicher überhaupt nicht sagen. Der Tod ist nur das, was wir als Tod bezeichnen. Der physische Tod ist nur eine Schwelle, die wir überschreiten in die Ewigkeit, die keine Grenzen mehr hat. Aber eine Ewigkeit, die gegensätzlich sein kann, Himmel oder Hölle. Ewiges Heil, ewige Seligkeit oder ewiges Verderben. Das ist die freie Entscheidung eines jeden Menschen. Diese Botschaft ist der Welt, die sich absolut setzt. Und ich sage noch einmal, für unsere Zeit können wir das ohne weiteres so behaupten, wir können das geradezu mit Händen greifen. Wir, die unsere Gesellschaft, wir sind der Souverän, wir sind die Könige, wir sind die Götter. Wer will uns etwas? Wir haben die Dinge letztlich alle in der Hand. Und diese gesellschaftliche Mentalität hat sich längst auch in die katholische Kirche eingeschlichen, wenn solche Parolen wie bei dem Volkskirchenbegehren dann laut werden. Wir sind die Kirche. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Kirche ist sein mystischer Leib noch einmal. Wir sind nur die Glieder. Wie kann denn ein Glied von sich behaupten, er sei der Leib als Ganzer? Die Glieder des Leibes und der Leib als Ganzer hat sich nur dem Haupt zu unterwerfen, dass er der Herr ist. Er ist das Haupt seiner Kirche. Wir sind die Glieder seines mystischen Leibes. Und dieser Gegensatz führt letztlich zu dieser Konfrontation mit der Welt. Eine Konfrontation, die nur allerdings auch in dem Maße geschieht, wie die Kirche authentisch Leib Christi ist und ihren Auftrag so erfüllt, wie ihn der Herr zu seinen Lebzeiten durch seinen natürlichen Leib, den er aus Maria, der Jungfrau, empfangen hat, ausgeübt hat. Und was dann Stein des Anstoßes war. Er hat die Welt in ihrem Absolutheitsbewusstsein, in ihrem Absolutheitsanspruch, das ist auch eine Form von Totalitarismus, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist uns das klar? Das hat er in Frage gestellt. Wenn es eine absolute, totale Größe gibt, dann ist es nicht die Welt, sondern es ist der Schöpfer und Erlöser der Welt. Mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden, sagt der Herr bei seiner Himmelfahrt. Und das hat die Urkirche nicht nur gehört, das hat sie auch geglaubt und das hat sie gelebt. Und deswegen setzt sich die Verfolgung Jesu Christi auch schon an ihr mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi und seiner Himmelfahrt an diesem mystischen Leib fort. Authentische Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wird immer verfolgte Kirche sein, weil sie ein Stachel im Fleisch der selbstbewussten und aber auch egoistischen Welt ist. Das kann die Welt nicht ab, da ist sie in ihrem Stolz gekränkt. Das muss man sich einmal überlegen. Die frühe Kirche wird schon oder ist von ihrem ersten Moment ihres Daseins an schon Märtyrerkirche. Da fließt ja schon das Blut. Können Sie das verstehen? Stalin hat einmal gefragt, wie viele Divisionen hat der Vatikan? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das ist eine zynische Frage gewesen, mit der er ausdrückt, was will denn Kirche schon, was will denn der Papst schon, was ist denn das überhaupt für ein Gegenstand? Wenn ich mal durch die Finger pfeife und so weiter, dann räumen wir den ganzen Laden hier mit einem Handstreich ab. Das ist doch die Aussage dieser Frage. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Kirche hat keine Waffen, sie darf sie auch nicht haben. Kirche soll sich nicht auf innerweltliche Möglichkeiten verlassen und darf das auch nicht, sondern auf ihren Herrn soll sie vertrauen. Und das ist genau das, was uns heute berichtet wird in diesem Bericht von Petrus in Ketten, von der Gefangenschaft des Petrus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, der Bericht nimmt ja zunächst einmal Bezug auf die Tötung und Hinrichtung des ersten der Aposteln, der das Martyrium erlitten hat, Jakobus, dessen Gedenktag wir gerade vergangene Woche am 25. Juli gefeiert haben. Und Herodes, der Machthaber, der sieht, oh, das gefällt den Leuten. Das ist sympathisch, ja, da geht's gegen die Kirche, da nur Truffkapell. Und dann lässt er auch noch den Petrus gefangen nehmen, um ihn dann auch hinrichten zu lassen. Na, wenn das schon so einen Spaß den Leuten macht mit dem Jakobus, erst recht dann mit dem Petrus. Damit kannst du politisch sozusagen Pluspunkte gewinnen. Darum geht es ihm mit Sicherheit auch, wenn auch nicht nur. Und so ist dieser Petrus nun im Gefängnis. Und das wird also sehr detailliert hier berichtet, dass er in der Nacht vor seiner Vorführung, vor seiner Hinrichtung, die für den nächsten Tag geplant ist, ganz besonders gesichert war und in Fesseln gelegt war, in Ketten gelegt war und auch noch mit Wachen sozusagen bewacht wurde, dass da ja nichts für das Spektakel am nächsten Tage schief geht. Das musste sichergestellt werden. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, heute ist ja in unserer modernen Kirche die große Sorge nach der Zukunftsfähigkeit der Kirche. Ne? Haben Sie schon gehört? Wir haben ja Angst, die Kirche sei nicht zukunftsfähig und wir müssen deswegen alles Mögliche sozusagen zurückschrauben am Anspruch der Kirche, damit sie damit die Leute nicht fortlaufen und damit die Kirche zukunftsfähig bleibt. Ich frage Sie, welche Zukunftsperspektive hatte die Kirche in der Nacht, um es mal ganz zugespitzt zu sagen auf diese Lesung, vor der geplanten Hinrichtung des Petrus? Welche Zukunftsperspektive? Jedenfalls keine aus der Welt. Jedenfalls keine aus der Welt. Die Kirche, schon gar nicht die Urkirche, hatte Divisionen. Da war nichts mehr. Das Einzige, was sie hatten, ist der Herr, das Haupt dieser Kirche. Sie hatten also zwei Möglichkeiten im Grunde genommen. Entweder sie müssen sagen, sie ist alles verloren. Wir haben keine Möglichkeit mehr, weil wir nur auf die innerweltlichen Möglichkeiten spekulieren. Also gib's dran, begib dich nicht noch selbst in Gefahr und gar in Lebensgefahr. Lass das alles sein. Das ist die Sache mit der Kirche. Das ist verloren. Das sagen sie gerade nicht, sondern sie sind sich ihres Auftrags und ihrer Kirchlichkeit und ihre Verpflichtung, die Großtaten Gottes zu verkünden, damit sie die Welt glauben, wir haben es gerade in der zweiten Lesung gehört, aus dem ersten Petrusbrief, absolut bewusst. Und daran gibt es keine Abstriche. Nein, der Auftrag, den wir haben, den erfüllen wir weiterhin, so gut es überhaupt nur möglich ist. Und worin besteht jetzt die Zukunftsperspektive der Kirche? Nur noch in ihrem Haupt selbst. Nur noch in ihrem Haupt selbst, in Jesus Christus. Der muss im Spiel bleiben und den müssen wir optimal ins Spiel bringen. Und dann wird der Wohlstand der Kirche und ihr Bestand wird nie in Frage stehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Jesus Christus ist die Bestandsgarantie für seine Kirche jetzt und in alle Ewigkeit. Und da kann sich die Welt auf den Kopf stellen, die wird sie nicht zerstören können. Wie reagiert also die Gemeinde? Wie reagieren die Glieder der Kirche auf diese innerweltlich aussichtslose, verzweifelte Situation? Ist dem Petrus als Haupt erstmal tot kannst alles andere auch noch entsagen, könnte man beinahe sagen. Sie stürmt den Himmel und betet um diese Hilfe Gottes. Lieber Gott, das ist dein mystischer Leib, der da verfolgt wird, so wie der Herr zu dem Paulus, dem Saulus vor Damaskus sagt: Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Der Herr ist ja schon in den Himmel aufgefahren. Ihn sozusagen kann er in dieser Weise wie zu seinen Lebzeiten gar nicht mehr verfolgen, sondern er verfolgt den Herrn in den Gliedern seines mystischen Leibes, der eben sein Leib ist und bleibt. Die Kirche, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ist nicht nur so eine innerweltliche Organisation, wie ein Gesangverein, wie ein Sportverein, wie die Feuerwehr oder sonst irgendwas. Dafür wird sie ja oft genug gehalten, die deswegen auch so gemanagt werden muss, wie eben ein Verein gemanagt werden muss, wenn er sich sozusagen auf der Höhe der Zeit halten will. Nein. Die Kirche ist auch nicht einfach eine, sowas wie eine para- oder quasi politische Partei. Die Kirche hat allerdings in die Gesellschaft hineinzuwirken. Das hat sie, das ist ihr Auftrag. Die Kirche darf sich nicht in einen Elfenbeinturm einschließen, bloß weil das die Leute dann ärgert. Braucht sich niemand zu ärgern. Welt, ich biete dir das Heil in Jesus Christus an. Du kannst jetzt zugreifen, du kannst es bleiben lassen. Das ist deine Entscheidung, das ist deine Freiheit. Brauchst dich nicht darüber aufzuregen. Kannst du sagen, lass mal die Ruhe. Schade, aber bitte, dann ist das deine Entscheidung. Allerdings auch die Konsequenzen, die du dann auch zu verantworten hast, ne? Das ist auch klar. Was ich aus Freiheit tue, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, habe ich unbedingt zu verantworten vor dem lieben Gott. Da führt kein Weg dran vorbei. Aber die Freiheit hast du immer, sich dich dafür oder dagegen zu entscheiden. Es ist wie das Servieren von einem Menü. Da kannst du sagen, schmeckt mir nicht, aber das ist gut. Oder schmeckt wunderbar, ich hätte gerne noch eine zweite Portion, wenn ich es mal so in diesem Bild sagen darf. Aber, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wer ist da am Werk? Der Teufel. Der Herrscher dieser Welt ist da noch am Werk, der die Leute instrumentalisiert, der ihnen vorgaukelt, die Güter der Welt, die wären eben alles. Das ist Asche. Das Evangelium vom heutigen 18. Sonntag im Jahreskreis, das wir wegen des Festtags heute nicht hören, ist das, dass jemand gesagt hat, habe eine große Ernte zu erwarten und ich will meine Scheunen abreißen, will größere bauen und dann lasse ich mir es für den Rest meines Lebens gut gehen. Dann habe ich zu essen, zu trinken, brauche mir nichts mehr Sorgen zu machen. Und da sagt dann der Herr, du Narr, du Tor, heute Nacht noch wird deine Seele von dir gefordert. Und wem gehört dann alles, was du da zusammengerafft hast, unter der Bedingung auch noch, dass du mich vergessen hast? Ja, du bist reich, die Leute erkennen dich an, sondern du bist ein erfolgreicher Mann, so wie der, so muss es machen. Dabei ist er verloren in der Ewigkeit. Der hat aufs falsche Pferd gesetzt, der hat sich falsch entschieden, der hat auf die Welt gesetzt, hat für die Welt entschieden. Na gut, das ist seine freie Entscheidung, mit allen Konsequenzen. Nicht auf die Welt setzen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sondern auf den lieben Gott setzen. Das ist das, was die Gemeinde tut. Sie betet, sie stürmt den Himmel. Und was passiert? Es passiert etwas von Gott her, eine Erhörung, mit der die Welt niemals hätte rechnen können. Der liebe Gott schickt sozusagen ein paar Stunden vor dem geplanten Spektakel der Welt mit dem Petrus einen Engel ins Gefängnis. Der schubst den Petrus in die Seite. Aufstehen! Und da steht er auf, die Fesseln, die Ketten fallen von seinen Händen, Füßen. Der ist frei. Und er sagt, auf, hinaus geht's. Die Türen öffnen sich von selbst. Das macht der liebe Gott. Das ist eine Spielerei für ihn. Liebe Brüder und Schwestern, das muss man sich doch mal überlegen. Aber warum kann Gott so handeln? Weil seine Glieder, die Glieder seines Leibes, seine Hände, seine Füße, seine Arme und Beine getan haben, was er will, das Haupt will. Und nicht auf eigene Faust gewurstelt haben. Das hätte nämlich zu gar nichts geführt. Sondern sie lassen ihn machen. Dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und was passiert? Es hätte leichter und diskreter und wirksamer nicht sein können. Übrigens, liebe Brüder und Schwestern, Herrn, woran erinnert Sie denn dieser Bericht oder jedenfalls diese Passage von dem Engel, der dann einfach den Petrus aus dem Schlaf aufweckt und die Ketten fallen von seinen Händen und Füßen, die Tore des Gefängnisses öffnen sich und die Wächter verpennen dann auch noch nebendran, ne? Woran erinnert Sie das? Na, an den Osterbericht nach Matthäus. Die Wächter, die das Grab Jesu bewachen und das großartigste Wunder und Ereignis der Heils- und Menschheitsgeschichte, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nämlich die Auferstehung des Herrn von den Toten und die Vernichtung des Todes schon in seiner Person, die geschieht in aller Diskretion. Ganz leise, still, heimlich, ohne dass es irgendein Mensch bemerkt. Das ist auch nachdenklich. Wir meinen ja immer, das Große, das müsste irgendwo ausgeläutet werden und muss in der Zeitung stehen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Was in der Zeitung steht, ist nur Oberfläche. Aber nicht Kern und Substanz. Ist uns das auch bewusst? Darauf sollten wir achten. Auf die Hintergründe, nicht auf die plane Oberfläche. Die ist nur geschminkt. Rouge und Lidschatten und Lippenstift, mehr nett. Lassen wir uns da nicht belügen und betrügen. Achten wir auf das Wesentliche, auf den Kern. Und das war der Urkirche bewusst. Sie hat den Himmel gestürmt und alles hat sich spielend leicht wieder eingerenkt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Gott wird doch seine Kirche nicht im Stich lassen. Ist ausgeschlossen. Aber was ist die Lehre für unsere sogenannte hochgelobte moderne Kirche, gerade in Deutschland? Wir wollen ja modern sein, ne? Wir wollen ja wissenschaftlich sein. Wir wissen ja, wie es gemacht wird. Worauf setzen wir denn? Auf Management. Wozu gehört Management? Zum Himmel oder zu der Erde? Gemanagt werden muss ein Konzern, gemanagt werden muss von mir aus auch, ich sage es noch einmal, ein Verein, gemanagt werden muss die Feuerwehr und was weiß ich was, nicht alles. Aber doch nicht der Leib Christi. Der muss doch nicht gemanagt werden. Der Leib hat sich dem Haupt unterzuordnen und hat die Anweisungen des Hauptes durch seine Glieder zu vollstrecken. So, wenn ihr Kopf ihnen, ihren Gliedern einen Befehl gibt zu gehen, ihren Beinen und Füßen oder was zu greifen, ihren Händen oder was weiß ich sonst, Aber der Herr hat keine anderen Füße, keine anderen Beine, keine anderen Hände und keine anderen Arme, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, als die der Glieder seines Leibes. Und die versagen, das macht im Grunde genommen den traurigen Zustand der modernen Kirche aus, dass die Glieder versagen und ihren Dienst verweigern. Wer ist denn heute der am schlimmsten Behinderte in unserer Welt? Der Herr. Der Herr. Weil sein mystischer Leib, die Kirche, die Glieder seiner Kirche, weitgehend ihren Dienst verweigern, gar nicht mehr mit ihrem rechnen und er für viele überhaupt keine Größe und keine Kategorie mehr ist, ihn eigentlich gar nicht mehr, wie ich eingangs sagte, auf dem Zettel haben, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und an dieses Management, die Zukunftsfähigkeit der Kirche knüpfen zu wollen, darüber kann man nur den Kopf schütteln. Darüber kann man nur den Kopf schütteln. Bekehrung ist notwendig. Glaube ist notwendig. Gottvertrauen ist notwendig. Und da darf niemand sagen, das hat ja doch keinen Wert, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wenn die Urkirche das gesagt hätte, beten, das hat ja doch keinen Wert, der wird in ein paar Stunden hingerichtet unter dem Gegröle des Mob, der Petrus. Dann wäre da gar nichts passiert. Ist uns das eigentlich klar? Ist uns das klar? Wir lassen den lieben Gott dann gar nicht ins Spiel kommen. Wir geben ihm erst gar nicht die Chance, seine Möglichkeiten auszuspielen, wie uns das hier berichtet wird in der Apostelgeschichte. Weil wir nicht auf ihn vertrauen. Gott ist alles möglich und er liebt seine Kirche über alles. Er liebt die Glieder seiner Kirche, er liebt die Menschen überhaupt über alles. Aber die gucken weg, verweigern sich ihm, wie ich es gerade gesagt habe. Und was kann er dann machen, wenn sich die Kirche ihm verweigert? Dann ist er praktisch gelähmt. Dann ist er der Behinderte, der über diese Welt schreitet. Dann kann er nicht mehr tun, was er eigentlich tun will. Das muss uns klar sein. Wie viele Wunder könnten heute geschehen, wenn die Kirche und die Glieder der Kirche ihm vertrauen würden? Nur durch den Glauben, nur durch das Gottvertrauen entfesseln sie praktisch, entbinden sie praktisch die Möglichkeiten, die göttlichen Möglichkeiten, die mit denen die weltlichen Möglichkeiten gar nicht konkurrieren können. Aber wenn die Menschen nur von der Welt her denken und sagen, ist eh für die Katz, wir haben keine Möglichkeit mehr, es ist ganz dran geben, was hat es noch von Wert zu beten? Dann ist halt eben Ebbe. Das kann überhaupt nicht anders sein. Wir versuchen es ja, ich unterstelle das keinem von Ihnen, aber ich sage das mal so en gros, wir versuchen es ja gar nicht mehr mit dem lieben Gott. Wir gibt noch Taufen heute, aber dann ist es auch wieder aus. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Taufe bedeutet Eingliederung in den mystischen Leib Christi. Dann muss der aber auch als Glied leben. Dass er nur im Taufbuch drinsteht und registriert ist mit ein paar Daten, das nutzt weder der Kirche noch ihm selbst. Das muss uns immer wieder bewusst werden. Das ist das Leben der Kirche, das Leben im Heiligen Geist und nicht das Management. Also, was ist dann die Lehre, die wir uns als Pfarrangehörige, Pfarreiangehörige einer Pfarrei mit dem Patronat des heiligen Petrus in Ketten zugehören, was ist dann die Lehre für uns? Zuallererst einmal das Gottvertrauen, der absolut feste Glauben, dass wir erst nicht Gott gegenüberstehen, sondern dass wir Glieder seines Leibes sind und er das Haupt ist und dass er durch uns handeln will. Und wenn wir auch keine Möglichkeit mehr haben, er niemals am Ende ist mit seinen Möglichkeiten. Wie wichtig ist es mir, die Anbetung hier in unserer Pfarrei, das ist also die wunderbare Frucht der Corona-Zeit, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gepriesen sei der Herr, dass sich das in unserer Gemeinde hier institutionalisieren ließ und dass da auch immer eine konstante Anzahl von Anbetern hier in der Kirche sind zu den Anbetungszeiten. Es können gar nicht genug sein. Das ist der Weg, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in die Zukunftsfähigkeit der Kirche. Die Kirche wird nie untergehen. Dafür liebt sie das Haupt, der Herr, zu sehr als seine Braut. Aber ihr Zustand, ihr geistlicher Zustand, wird wesentlich und hat immer noch wesentlich davon abgehängt, wie sehr wirklich der Leib und seine Glieder sich verbunden gewusst haben, lebendig gewusst haben mit diesem Weinstock als Reben beziehungsweise als Glieder mit diesem Haupt. Beten, 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 das ist angesagt für uns, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Für uns ist die Lehre, dass wir nicht resignieren müssen. Die Zukunft der Kirche ist absolut durch den Herrn gewährleistet, als Ganze jedenfalls. Am Ende, damit schließe ich jetzt, sage ich Ihnen, versichere ich Ihnen, es wird am Ende der Zeiten, am jüngsten Tag, überhaupt nichts mehr anderes geben, auch keine Welt mehr, sondern nur noch Kirche mit den Gliedern, die zu ihm gehalten haben und mit ihm als Haupt. Dafür wird er sorgen, wenn überhaupt etwas überlebt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dann die Kirche Jesu Christi, dann sein mystischer Leib und sonst überhaupt nichts. Amen.